Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hewamma. Wir sind mitten im Zyklusthema Entspannung und Schlaf. Und es freut mich, heute im Küchentisch von Corinna zu hocken und das Thema zum Wochenbett zu besprechen.
Hallo zusammen.
Wenn dir die Episode oder die anderen gefallen und du uns mal Rückmeldung geben willst, wir würden uns sehr freuen, wenn wir etwas wissen, ja, wie wir da auch ankommen. Gerne darfst du uns Sterne schenken und unbedingt all deinen Freundinnen und Freunden weiterempfehlen, die mit diesem Thema Älteres werden, Älteres sein, drin stecken. So, jetzt schauen wir das grosse Thema auch punkto Wochenbett an, Corinna. Genau. Ich habe mir auch noch ein bisschen überlegt, ob wir das Wochenbett noch mal ein bisschen definieren wollen. Was bedeutet das, dass wir so ein bisschen den Schlaf dort drinnen wirklich anschauen können?
Wochenbett ist die Zeit, die nach der Geburt startet. Also sobald das Kind geboren ist und auch noch Plazenta geboren ist, startet das Wochenbett. Es gibt das sogenannte frühe Wochenbett, das sind die ersten 10 Tage. Und dann gibt es den Rest des Wochenbett, das sind die restlichen, also bis um mit 6 Wochen. Im Wochenbett geht es um die körperlichen Veränderungen nach der Geburt. Es geht um die hormonellen Veränderungen, aber auch um das gemeinsame Einleben mit dem neuen Familienmitglied. Ja.
Also sehr viel, was in dieser kurzen Zeit passiert.
Ja.
Und
ja.
Eigentlich, wie wir beide wissen, wäre ein grosser Teil der Entspannung gewidmet. Dass man sich erholt und kann, ja, wieder ein bisschen zu Kräften kommen.
Ja. Ich sage immer, es heisst eben Wochen und Bett. Das heisst eben nicht Tagesbett, sondern Wochenbett. Man lacht auch bei meiner Wöchnerinnen schon gerade. Die alten, erfahrenen Hebammen haben wirklich auch gesagt, eine Woche im Bett, eine Woche am Bett und eine Woche ums Bett. Also dass eigentlich eine frisch geborene Mama die erste Woche wird liegend im Bett mehrheitlich verbringen. Und dort sage ich aber immer, ist klar, für aufs WC, für zu duschen, aufstehen. Wenn man, wenn man etwas isst, kann man aufstehen. Aber eigentlich, wer es denkt, dass man die erste Woche im Bett verbringen dürfte. Dann die zweite am Bett, also so ein bisschen am Bettrand entlang. Und die dritte nachher eben ums Bett. Also immer noch mit Sicht aufs Bett. Ich tue, weil dann mir die meisten Frauen mit grossen Augen anschauen, ist völlig klar. Sofa ist für mich auch ein Bett, der Liegestuhl ist für mich auch ein Bett. Es muss eine gute Mischung sein zwischen Erholung, aber wenn man das Gefühl hat, die Illigkeit auf den Kopf, ja, dann mal einen kurzen Spaziergang, dann an die frische Luft, aber nicht schon einen stündigen Spaziergang, sondern einfach mal 5 Minuten frische Luft tanken, die Schultern kreisen, von aussen einen Kaffee trinken, was auch immer, aber dann wieder liegen.
Ja, und die Ruhe und die, auch die Lage des Körpers, die eben nicht aufrecht ist, sondern wirklich in der Horizontalen,
ja,
braucht
es. Ja, ja, die braucht es natürlich, wenn ihr den Podcast hört, zur Rückbildung. Die hat natürlich auch ich habe natürlich auch einen körperlichen Wunsch an die Frauen, dass sie eben wirklich den Beckenboden schonen. Sobald sie stehen, drücken alle Organe auf den Beckenboden. Sobald sie hocken, drücken alle Organe auf den Beckenboden. Und sobald man liegt, egal ob auf dem Rücken oder auf der Seite, ist der Beckenboden natürlich entlastet und kann sich von der Schwangerschaft, von der Belastung durch das 3-Kilo-Baby als Beispiel, das einfach dauernd auf den Beckenboden gedrückt hat, also kann sich der Beckenboden besser erholen, wenn man liegt. Das ist natürlich der endkörperliche Aspekt, den könnt ihr dort gerne nachhören. Und ich mache aber schon die Erfahrung, dass Frauen, die sich wirklich Zeit nehmen für die Erholung und das so einplanen, man weiss, dass Stillen viel, viel besser in Gang kommt, wenn mehr Ruhe im Ganzen drinnen liegt. Und die Frauen sich die Zeit auch wie rausnehmen, für im Bett zu verbringen. So.
Genau. Das hat ja extremen Einfluss, die Unterbrüche. Also Besuch, Telefon, ja, all das hat ja, ja sehr, ja, grossen Einfluss auf das Einleben als Familie plus eben vor allem das Stillen.
Ja, genau. Und dort finde ich schon, haben sich die meisten Mamis heute nicht mehr dafür, die Zeit wirklich im Bett zu verbringen. oder auf dem Sofa, dass man das Gefühl hat, man muss den Besuch versorgen oder verköstigen. Das finde ich eben, das muss man gar nicht. Ich finde, wenn ein Besuch kommt, darf er auch etwas zu essen mitbringen. Er darf Kuchen mitbringen für den Kaffee. Und man darf auch sagen, wie lange man den Besuch verleiden mag.
Unbedingt,
genau. Also ja, das bei mir wirklich noch sehr, sehr eindrücklich in Erinnerung. Jeder unangemeldete Besuch war für mich einer zu viel, der mich wirklich zu Tränen gebracht hat. Weil wirklich der Schutz, ja, so der psychische Schutzmantel fehlt. Man ist so emotional dünnhütig, man ist so fein unterwegs nach dieser Höchstleistung, die man vollbracht hat, vor Schwangerschaft, vor Geburt, dass es nicht so viel mal verleiden, für das sensible System wirklich durcheinander zu bringen. Mhm. Und das ist halt für einige Mamis eine Herausforderung, dort zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen und zu sagen, hey, ja, wir planen jetzt das Wochenbett einfach wirklich erholsam. Ich tue das selber vorher auch ansprechen und sage, hey, tut doch gleich, wenn ihr einen Chat rauslässt, wie schon gleich definieren, wie ihr den gerne Besuch hättet. Oder eben schreiben, Besuch nur unter Anmeldung oder wir verbringen jetzt Zeit im Spital gerne ohne Besuch oder was auch immer. Mhm. Dass eben niemand unangemeldet vor der Tür steht.
Genau, dass sie sich auch ein bisschen darauf vorbereiten können. Ja. Für nahe Verwandte ist das manchmal schwierig, wenn plötzlich ein Nein kommt und man will jetzt doch das Kind schauen. Und wenn man es schon ein bisschen im Vorfeld weiss, dann kann man das auch erklären und für sich einstellen und sagen.
Und wenn es einem dann ausnahmsweise langweilig war, was ja den meisten Frauen nicht ist, aber beim ersten Kind kann man sich ja nicht vorstellen, wie schnell die Tage durchgehen. Mhm. Dass es manchmal schon nicht gross lang zum Duschen, zum Essen, weil immer irgendetwas ist, was man machen sollte mit dem Baby und man halt noch keine Erfahrung hat und noch kein Erfahrungshandling und auch noch nicht schnell unterwegs ist in dem Sinn beim Wickeln und beim Zweckmachen vom Kind und so weiter. Dann kommt ja dann schnell mal jemand zu Besuch, wenn man sagt, ich hätte jetzt ein Zeitfenster für Besuch. So.
Ja, also holen kann man sie nicht
immer. Ja, das ist ja nie ein Problem.
Genau. Mir so in Erinnerung ist geblieben, du hast mal von dir auch etwas erzählt, von dem Nest, das dir auch sehr geholfen hat.
Ja.
Dass man sich wirklich ins Schlafzimmer zurückzieht, weil das auch wie so eine Grenze darf aufzeigen darf, oder? Mhm. Mhm. Weil in ein Schlafzimmer kommt niemand einfach so. Es ist schwieriger, wenn man auf dem Sofa liegt.
Mhm. Also ich hatte ja ein sehr spannendes Wochenbett beim ersten Kind. Ich hatte wirklich viel Komplikationen. Bin dann wirklich auch habe wirklich viel müssen liegen. Und mein Mann hat ja nach 3 Tagen Blinddarm gemacht. Ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal erzählt habe. Und wir waren ja gezwungen, zusammen einfach wirklich nach der Blinddarmoperation sind wir zu dritt bei uns im Bett gelegen. Und wir hatten die ruhigste Zeit von unserem Leben gehabt. Und ja, das ist gar nicht schlimm in Erinnerung. Es war so eine schöne Bubble gewesen, weil wir eben wirklich ganz, ganz viel Ruhe und Erholung haben bekommen. Die Leute waren so besorgt um uns und haben wirklich nur Essen gebracht und sind wieder gegangen. Also es war sehr schön, ehrlich gesagt.
Es ist gar nicht mehr im Sinn, länger zu bleiben.
Genau. Und ich habe auch das Baby immer auf dem Bett liegen, wenn Besuch kam. Also, und das hat mein Kind, glaube ich, auch recht geschützt. Es ist dann nicht auf 1000 Arme mit verschiedenen Parfümen. Und ja, die Frauen entwickeln ja einen wahnsinnigen Beschützerinstinkt. Mhm. Und ich weiss noch, dass ich Wochenbett gemacht habe bei einer Mama und sie hat ihren Mann wirklich verzweifelt angeschaut und gesagt, schau, das Baby ist zu lang bei deiner Mutter auf dem Arm gewesen und ich habe mich nicht getraut, dass es jetzt zu mir kommen soll, weil es für mich einfach schwierig war, so lange jemand anderem auf den Arm zu geben und dass sie es nicht bei mir haben konnte. Ich habe mich nicht getraut, etwas zu sagen, weil es ja das Grosse war. Ja, da kommen Gefühle auf, die man ja vorher sich gar nicht vorstellen kann, dass man die entwickeln könnte. Da muss man, glaube ich, wirklich fein miteinander umgehen.
Ja.
Und die Männer müssen ein höchstes Verständnis für die Frauen entwickeln in dieser Zeit. Das ist einfach so.
Ja.
Ein Wochenbett ist eine emotionale Achterbahn. Und da fließen Tränen, wo man manchmal denkt, jetzt habe ich auch nur den falschen Satz gesagt. Ja, und dann fließen auch Tränen gerade, eben weil der Schutzmantel sehr, sehr dünn ist in dieser Zeit.
Mhm. Vielleicht so ein bisschen, eben die emotionale Veränderung ist ja wirklich auch riesig normal im Wochenbett und sehr auch anstrengend. Und gerade vor allem so der Übertritt vom Spital zum Heimgehen, da habe ich immer das Gefühl, das ist ein riesen Effort für ein Paar und vor allem auch für die Frau, weil so ein bisschen die Idee häufig vom Partner ist, ja, wir gehen jetzt heim, endlich kommen sie heim. Und als Frau ist man einfach an diesem dritten Tag sowieso noch mal mehr körperlich und sehr ja, ist zum Arbeiten. Was sagst du da deinen Frauen?
Ja, zuerst kommt ja so, wenn das Kind mal geboren ist und so weit alles gut gegangen ist, dann kommt ja so der Höhenflug, oder der hormonelle Höhenflug. Es ist, wow, es ist geschafft, es ist da. Man ist auf Adrenalin, man ist parat, man kann gar nicht schlafen, weil die Hormone so, boah, so präsent da sind.
Reinkicken, richtig.
Ja, genau. Und erst so, also ich glaube, man kann es nicht pauschal sagen, aber bei einigen Frauen kommt erst so am zweiten, dritten Tag dann so, dass die Müdigkeit vorkommt. Man hat vielleicht eben 4-5 Nächte mit der langen Geburt eben gar nicht geschlafen oder nur stundenweise geschlafen. Es kommt plötzlich, der Körper meldet sich, dass er wirklich auch überall am Heilen ist und dass man plötzlich merkt, oh, man tut ja alles weh. Die Schultern tun weh vor Geburt, vor Anstrengung, der Rücken, das Becken, das irgendwie durch das Kind, das durch hat mögen, der Beckenboden, die Dampfverletzung oder die Kaiserschnittnarbe. Plötzlich fängt alles wirklich intensiv an von weh machen. So, oder wird wahrgenommen. Und ihr könnt euch alle vorstellen, wenn wir müde sind und plötzlich die Müdigkeit reinkickt, dann ist man natürlich auch viel empfindet man auch alles viel, viel intensiver.
Ja.
Oder ich erlebe es so, wenn ich müde bin, bin ich nicht gleich belastbar, wie wenn ich gut ausgeruht bin. Das ist einfach so. Und dann kommt noch der sogenannte Milchschuss. Also die Milch fängt sich an, die Brüste fangen an, richtig eine gute Menge Milch produzieren. Das kommt meistens am dritten Tag und das fällt oft noch mit dem Spitalaustritt zusammen. Also es ist eine wunderbare Kombo, schrecklich, finde ich.
Ja.
Aber heute werden die Frauen wirklich nach 2 Nächten nach einer Spontangeburt entlassen, in den meisten Fällen. Und das haben wir ja schon angeschaut in einem anderen Podcast. Und ja, dann ist so die Vollladung an Emotionen und körperlichen Veränderungen geht mit dem Start daheim gekoppelt. Und ja, ich finde, so die erste Autofahrt ist schon sehr, oh, jetzt haben wir ein Mönchli dabei, machen wir alles richtig. Was machen wir, wenn es rennt? Können wir das handeln? Und ja, da gibt es sicher ganz unterschiedliche Typen. Frauen, die einen, die finden, yes, go for it. Und andere, die mit grossen, erschreckten Augen dem Ganzen entgegenschauen. Und ich finde dort, hey, und ins Bett legen mit dem Baby. Das finde ich wirklich.
Genau.
Nicht alles ausräumen, nicht hoffen, dass der Mann so weit alles aufgeräumt hat. Und das habe ich beim zweiten Kind wunderschön erlebt. Ich bin mir jetzt plötzlich so gelangt im Spital, dass ich meinem Mann gesagt habe, ich komme in einer Stunde heim, ich habe es gesehen hier. Und er ist total in Stress gekommen, ist heim, hat die Bettwäsche gewaschen, getömmelt, alles wieder angezogen, Rosenblätter am Boden gelegt, Kerze angezündet. Nein, er hat wirklich alles gegeben. Noch Blumenstrauß gekauft und ist mich dann abholen. Also, liebe Männer, legt mir ein kleines Zeug legen für eure Frauen. Dass wenn sie heimkommen, dass sie sich wirklich auf Hände gedreht fühlen. Ich finde, das ist wirklich wichtig, dass man auch diesem Prozess eine Wertschätzung entgegenbringt. Das, was sie geleistet haben, es ist wirklich eine Höchstleistung. Und dann Frauen, hey, ab ins Bett.
Genau.
Etwas essen, genug zu trinken, auf dem Nachttisch haben. Irgendetwas, was man gerne isst, sei es Nüsse, Joghurt. Einfach, dass man sich ein bisschen versorgen kann, weil das Stillen macht ja wirklich hungrig. Und dann einfach muss das Baby zu sich nehmen und nicht das Gefühl haben, oh, jetzt muss ich Wäsche abtun und jetzt muss ich den Koffer ausräumen und jetzt muss ich dieses und jenes. Nein, man muss nichts. Beim ersten Kind, und auch die Frauen sagen, hey, Corinna, ich habe nicht aufgeräumt. Gell? Dann sage ich, aber ja, du kommst ja zu mir auch nicht aufräumen. Ich komme zu dir jetzt auch nicht aufräumen und ich schaue auch nicht, ob es aufgeräumt ist. Das ist doch mir gleich als Hebamme. Also klar bin ich froh, wenn ich zur Haustür reinkomme, ist logisch. Aber das kommt mir ja. Also, es ist ja beim ersten Kind nicht, sind ja nicht 2-3 andere Kinder da, die alles auseinanderschreissen, sondern dann kann man einfach hey und einfach mal entspannt. Oder ich empfehle es wirklich von Herzen. Gut, hey, Nehmt es gemütlich, legt einfach mal ins Bett und klopft euch auf die Schulter für das, was ihr bis jetzt geleistet und geschafft habt.
Genau.
So.
Ja. Genau. Und wenn man eben nicht einen Mann an der Seite hat, der das auch sieht oder kann wertschätzen, dass man sich anders organisiert. Oder dass man vielleicht schon im Vorfeld schaut, wer könnte mir dann einkaufen oder wie organisiere ich mich, dass man das in der Schwangerschaft hat man ja manchmal am Schluss noch mal so eine Effort, wo man etwas macht, dass man das wirklich auch dann ein bisschen organisiert.
Ja, und das sind ja Sachen, die man im Voraus organisieren kann. Ja. Also man kann im Voraus, wenn man noch zu zweit ist, immer ein bisschen mehr kochen und eine Soße eingefrieren. Ja. Also ich habe ganz viele Soßen eingefroren in der Gefrierung und dann habe ich gewusst, wir müssen nur noch Nudeln kochen und die Soße können wir auftauen. Ja. Oder Lasagne vorgemacht, eingefroren. Also es gibt ja ganz viele Sachen, die man kann, wie vorbereiten. Wenn jetzt Einkaufen ein schwieriges Thema ist, also ich meine, heute gibt es Le-Shop, es gibt
online.
Es gibt Online-Dinge, dass man sich den Kühlschrank füllen kann. Wir haben dann viel einfach zu mörgeln, weil wir beide nicht so fit waren, irgendwann mal zu mörgeln und am späteren Nachmittag halt mal etwas bestellt. Also, das kann man sich ja dann selber...
Sich auch ein bisschen schön machen, oder?
Ja, ja. Ja. So und beim ersten Kind ist ja das alles noch möglich. Also, da ist ja noch kein Rhythmus und nichts drin. Da lernt man ja einfach mal so ein bisschen... darf man auch zum ersten Mal auch... nach der grossen Arbeitswelt einfach mal heute ein bisschen Tag reinleben und schauen, was braucht das Kind und was brauche ich.
Ja, und soll man auch, oder? Geht wirklich sich die Zeit da geben.
Und ich glaube nicht hohe Erwartungen aneinander haben als Pärli, sondern halt Erwartungen formulieren. Ich glaube, das würde ganz viel, also bin ich Eheberaterin, das habe ich meinem Vater überlassen, aber dass man halt sagt, hey, jetzt wäre ich froh für das und das, das stresst mich.
Ja, es steht nie geschrieben auf der Stirn.
Ja, ja. Und Männer können es den Frauen auch nicht von Stirn oder aus den Augen ablesen.
Ja, man muss wirklich darüber reden, genau.
Dass man dort darüber redet.
Es ist ja auch die Verantwortung, die er daheim kommt. Gell? So ein bisschen, du deckst ja auch ab, das Handling daheim ist ja auch anders als im Spital, dass man es da auch ein bisschen mit den Gegebenheiten, die daheim sind, abdecken kann.
Ja, und ich hoffe natürlich, dass unsere Hebammenarbeit wirklich dazu beiträgt, dass die Frauen nach jedem Besuch das Mühe mehr gestärkt sind und wir wissen, okay, das kann ich handeln, das habe ich jetzt schon kennengelernt, das habe ich jetzt schon erlebt mit meinem Baby. Ich hoffe, dass unsere Arbeit dort stärkend darf sein.
Ja.
Dass die Frauen einfach auch im Selbstbewusstsein als Mutter dürfen reinwachsen. Ich glaube, einfach auch das Thema Stillen ist halt wahnsinnig unterschätzt, dass das wirklich am Anfang sehr, sehr zeitraubend kann sein. Also, dass man wirklich halt den grössten Teil des Tages in der Anfangszeit sich mit diesem Thema muss auseinandersetzen oder darf, die stillen will. Es gibt ja Frauen, die sich wirklich entscheiden, dass das nicht ihres ist. Und auch dort betreue ich genau gleich. Dass man das Kind mit Jobben ernähren kann. Aber wenn sich eine Frau für Stillen entscheidet, dann ist halt am Anfang ein Grossteil der Zeit ist wirklich ausgefüllt mit Fragen, Unsicherheiten, hat mein Kind genug, warum kommt es jetzt schon wieder, wann ist es gesättigt, nimmt es genug zu, das sind halt auch grosse Themen.
Oder wie kann man dort als Frau weißt, wie in eine Entspannung reinkommen? Also, der Stress wirkt sich ja dann auch wieder auf die Erholung aus.
Da erlebe ich so, so unterschiedliche Frauen, die einfach so hohe Erwartungen an sich haben, dass das Stillen einfach zu 100% muss klappen, dass es gar nichts anderes gibt. Dort hoffe ich einfach immer von Herzen, dass es gut klappt, weil es ist wirklich, dort fließen sonst ganz, ganz viele Tränen, wenn die Erwartungen ganz hoch sind, dass man das Kind 100% die Muttermilch ernährt. Dann gibt es Frauen, die problemlos Milch für zwei Kinder hätten. Und dann gibt es halt wirklich Mamis, die knapp für eins haben. Und dann gibt es Mamis, die halt wirklich, wirklich nicht genug für eins haben. Ja, sind die Frauen manchmal sehr, sehr frustriert, dass es jetzt einfach körperlich nicht klappt und verstehen ihren Körper nicht und verstehen nicht, dass das nicht funktioniert. Und ich finde, ich kann relativ viel am Körper von Frauen helfen, mit beeinflussen für die Milchbildung. Aber ich merke immer wieder, dass das Kind sehr müde sein, nicht richtig mögen trinken an der Brust. Vielleicht auch noch beschäftigt sind, weil sie eben gelb sind und dadurch müder sind. Das haben wir ja schon in einem anderen Podcast angeschaut. Das kann ich dann auch nicht total steuern, dass die Kinder sich regelmässig melden. Also Kinder, die schnell einschlafen vor der Brust. Kinder, die ein Zungenbändchen haben, also das wäre unter der Zunge das Band, wo das ihnen es nicht möglich macht, die Zunge weit rauszunehmen oder bis zu den Lippen führen. Die können oft nicht gleich gut trinken. Und dort sind wir, ist es oft einfach auch anspruchsvoll, weil nicht jeder Kinderarzt gleich sieht, mit Zungenband schneiden. Das ist ein riesiges Thema für sich. Dort bin ich sehr herausgefordert mit diesen Kindern, dass die wirklich genug stimulieren an der Brust und zu genug Milch kommen. Und dann gibt es wirklich durch das Mamis, die knapp oder zu wenig Milch haben, weil das Kind nicht diesen Teil kann leisten an Stimulation. Und nachher die Mütter nebendran wirklich müssen mit Pumpen stimulieren, dass die Hormone wissen, hey, ich muss genügend Milch liefern. Ja. Ist das verständlich?
Ja, es braucht einfach wie beide, oder? Das müssen beide ihren Part machen.
Ja, und das ist sehr aufwendig für die Mamis nachher, wenn ihr das Kind diesen Teil noch nicht geben kann, was es braucht in diesem Still, in dieser Stillpartnerschaft.
Ja. So. So, während dem Stillen, was empfiehlst du, dass man sich nicht verkrampft ist? Und
das schaue ich wirklich, da hoffe ich immer, dass ich mal dabei bin, wenn ein Kind Hunger hat. Und dann kann ich wirklich auch zuschauen, kann auch Vorschläge geben, wie man das Küssi anders positionieren könnte. Und dann lege ich wirklich bewusst auf die Schulter und sage, du mal ausschnaufen, du hast die Schulter bei den Ohren oben. Du darfst dich entspannen, schau, das Kind ist gut dran, die Milch fängt an zu fliessen. Und dann sage ich der Frau, ah ja, jetzt, wo du sagst, ja, dann die Schulter fallen, etwas zu trinken in der Nähe haben. Weil man ja stillend wirklich gerne einen Liter mehr trinken sollte, weil ja der Körper von Frau mit der Zeit einen Liter Muttermilch produziert, sollte man diesen Liter wirklich auch ersetzen.
Da ist viel so die Verspannung im oberen
Körper. Ja, das erlebe ich viel. Dann lege ich wirklich ab und schaue und sage, lass mal gehen, du mal ausschnaufen, merkst du es? Ah ja, ich merke es, sie sind hier bei den Ohren oben.
Also, genau. Immer wieder tief durchschnaufen, ja, die Schulter.
Okay. Und so eine Achtsamkeit sich selber gegenüber entwickeln.
Ja.
Und letztens hat mich Papa gefragt, Corinna, wie ist es mit den Handys, wenn man die Handys bei sich hat beim Stillen? Und dort finde ich halt schon, also am Anfang von Stillbeziehung liegt es einfach nicht drin, dass man aufs Handy schauen kann oder rumchatten kann, weil wirklich die Achtsamkeit bei sich und beim Kind soll sein. Und das ist auch richtig so, bis es gut eingependelt ist, dass man dann mit der Zeit kann problemlos nebenan eine Zeitschrift oder ein Buch lesen oder etwas schauen, wenn man jetzt ein Kind hat, das ganz gemütlich, zum Beispiel ein Bub, ein gemütlicher Trinker ist, ja, dass man auch nicht nonstop am Kind stundenweise zuschauen will, wie es trinkt, kann ich nachvollziehen. Aber am Anfang, finde ich, liegt das gar nicht drin, dass man sich dort irgendwie ablenkt, sondern dort muss wirklich die Aufmerksamkeit beim Kind und bei sich sein.
Ja, vor allem bei sich.
Ja.
Du hast schon noch etwas Spannendes gesagt, wegen den Hormonen. Auch der Punkt der Stillen und Schlaf.
Prolaktin, wirklich das Stillhormon, das die Mami ausschütten, macht sehr, sehr müde. Und viele Frauen sagen, sie werden sehr müde während dem Stillen. Und das ist wirklich auch so gedacht, dass man dann eben leicht einschlafen kann, wieder, zum Beispiel Nacht. Aber es gibt eben auch so einen grundsätzlichen Chill-Modus, ein bisschen mehr hormonell, dass man sich eben dann auch sagt im Wochenbett, ah ja, dann mache ich jetzt einen Mittagsschlaf. Letztens hat jemand total den Spruch verrissen, immer schlafen, wenn das Kind schläft. Und ich war ein bisschen irritiert, dass man diesen Spruch so verrissen hat. Ich kann aber immer noch nicht genau sagen, was mich daran so irritiert hat. Weil ich finde, zwischendurch muss man einfach schlafen, wenn das Kind schläft. Also, weißt du, es war so ein Reel auf Insta. Und ich also dachte, ja, es ist mir auch klar, als Mama ist mir klar, wie als Hebamme ist mir klar, man kann sich nicht jeden durch den Tag immer aufs Sofa stürzen. Weißt du, 2 Monate nach der Geburt, das Kind schläft, ich stürze mich aufs Sofa.
Beim Einkaufen, ich liege gerade ab, wenn es schläft.
Das ist mir auch klar. Aber mir selber ist es wichtig, dass ich mir Mittag, also das Wochenbett abgeschlossen, gell? Sagen wir jetzt mal so. Der Lebensstil ein bisschen einpendelt mit Kind. Dann habe ich immer einen Mittagsschlaf gemacht, weil die Nächte einfach durchzogen sind. Ja. Und, Und Kinder brauchen bis 12 Wochen, dass sie den Tag-Nacht-Unterschied machen können. Dass sie wissen, aha, jetzt ist Tag, jetzt ist Nacht. Sie sind vor Hirnentwicklung nicht dort, dass sie das von Anfang an können. Das ist einfach für die Mamis streng, wenn man sich gewohnt ist, dass man vorher durchschlafen kann. Mhm. Und dort spüre ich den Unterschied schon von Frauen, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten. Die sind sich wirklich gewohnt, zu schlafen, wenn man nicht arbeitet. Mhm. Die wissen einfach, jetzt habe ich Nachtschicht, jetzt muss ich noch hurtig schlafen. Oder wenigstens herlegen. Und denen fällt es spannenderweise einfacher mit diesen unregelmässigen Nächten mit ihren Kindern als Frauen, die eine sehr, sehr regelmässige Arbeit hatten und halt nicht, sich körperlich nicht gewohnt sind, dass man nachts 5-6 Mal geweckt wird. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Also wenn Kinder in der Nacht fleissig gestillt werden, Beruhigung brauchen, Nährung brauchen, dann ist das sehr, sehr eine riesige Umstellung für die Frauen. Mhm. Und dann muss man anfangen, heute einen Mittagsschlaf zu machen. Also ich finde, es ist einfach
so. Unbedingt, ja.
Und dann muss die Wäsche halt heute warten.
Das mit dem Schlafen durch den Tag oder herliegen und so, ist ja sehr auch so mit Glaubenssätzen, weißt, behaftet. Also ich muss einfach weiterwirken, wenn mein Kind schläft. Oder durch den Tag liegt man nicht ab. Ich glaube, das ist auch sehr häufig. Kommt das einem in Quere?
Sind wir dort anders, weil wir wie eben Tag und Nacht arbeiten
in unserem Job? Schon. Ja, das haben wir nicht überlegt. So unser Körper ist sicher gewohnt. Oder? Ja. Und B, wissen wir, wir können zu allen Tageszeiten unsere Büte machen.
Ja.
Und jemand, der einfach wirklich einen ganz klaren Rhythmus Tag und Nacht hat, ich denke, ist das nochmal etwas Schwieriges von dieser Seite.
Mhm. Und gleich muss man ja immer beim ersten Kind, auch beim zweiten und beim dritten kann man es ja gar nicht mehr.
Ja.
Dann kannst du nicht mehr durch den Tag schlafen. Du hast einfach schon 2 Wochen rumwusseln.
Du kannst einfach während dem Büchlein erzählen, einschlafen.
Ja, dann musst du einfach aufstehen und es ist einfach so. Ja. Aber beim ersten finde ich wirklich, wenn die Nächte streng sind, darf man wirklich...
Also, mir tut sich noch mal etwas ist, gut.
Ja, finde ich wirklich, das muss drinnen liegen, dass man auch den Mittagsschlaf macht. Ja. Oder ich sage den Eltern oft auch, wenn ihr strenge Nacht habt, schaut, dass ihr nicht beide wach seid. Also dann tut ein bisschen organisieren, weil dann wird es nicht ein Sprint, sondern dann wird es ein Marathon. Ja. Und dann tut euch am Abend aufteilen. Das Kind wird am 8. gestillt. Also, dann ist vielleicht die Frage, kann der Papa von 8 bis 11 einfach mal wie eine Schicht in Anführungs- und Schlusszeichen übernehmen, dass Mama einfach mal 2 Stunden ins Bett liegen kann, duschen, Haar waschen, mal ein Buch lesen, einfach kurz Zeit für sich hat oder etwas kann schlafen kann. Mhm. Es muss ja nicht einmal Schlaf sein.
Nee.
Schlaf. Aber einfach etwas machen, das entspannt. Und dort müssen wir Frauen uns an der Nase nehmen, dass wir unseren Männern das zutrauen. Weil die können das. Aber es ist an uns, ihnen das zuzutrauen. Und man muss es wie zusammen absprechen. Aber ich sehe den Sinn und Zweck nicht, dass beide immer wieder in der Nacht wach liegen, wenn ein Kind einfach in der Nacht Krise hat und rennt. Also, es ist gestillt, die Windeln sind gewechselt. Gut, es braucht noch Nähe, es muss umgedreht werden. Also, wer dreht es um? Die anderen tun auch Stöpsel rein und probieren, ein bisschen Schlaf zu tanken. Das finde ich wichtig, sonst hat man 2 Elternteile, die komplett am Rand sind.
Ja, und beide an ihrer Grenze sind.
Ja.
Ja, und das, was du vorher gesagt hast, von 8 bis 11, ist ja wirklich die Zeit für sich ist ja auch Entspannung, ist ja auch Erholung. Man tut auch seinen Tank auffüllen. Es braucht eben nicht unbedingt nur Schlaf, sondern noch eine Ruhe oder, für sich.
Ja. Ich finde halt jetzt auch mit dem Vaterschaftsurlaub, das ist einfach, das haben ja wir beide noch nicht gehabt, als unsere Kinder auf die Welt kamen. Ich finde das wahnsinnig Weltklasse.
Ob es 2 Wochen nur sind.
Ja, aber ich finde das genial. Das ist wirklich... Dass auch mal der Papa eben kann schlafen kann, am Nachmittag oder eine Pause hat und man sich dann so gut abwechseln kann.
Ja, also das Wochenbett ist für beide, oder?
Ja.
Das ist wirklich eine Arbeit, die man sich aufteilen kann. Mhm. Ja.
Ich würde vielleicht euch von Herzen empfehlen, gerade Mamis, die zum ersten Mal ein Baby bekommen. Der Remo Largo, das war so der Kinderarzt von der Schweiz, er ist jetzt verstorben, der geforscht hat und Bücher hat herausgegeben, zum Beispiel Babyjahre. Das Buch Babyjahre ist von ihm. Das ist ganz, ganz gut aufgebaut zu verschiedensten Themen. Also es ist ein grosser Schunken, den kann man niemals am Stück durchlesen, das ist schon nicht Sinn und Zweck. Aber es hat verschiedene Themen, zum Beispiel Thema Motorik oder eben Thema Schlaf. Und dann ist es aufgebaut, 0 bis 3 Monate, 3 bis 6 Monate und so weiter. Und immer, zum Beispiel 0 bis 3 Monate sind glaube ich etwa 12 Seiten. Und sogar wenn man die 12 Seiten nicht mal gelesen hat, es bei der letzten Seite immer das Wichtigste in Kürze. Und dann steht dort das Wichtigste über einen Babyschlaf. Und ich finde, nebst Erholung, wo wir ja auch jetzt ein grosses Thema haben, Mama, Erholung und Schlaf im Wochenbett, finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Eltern sich vorbereiten, wie schläft ein Baby? Warum kann ein Baby nicht durchschlafen? Warum muss ein Baby in der Nacht trinken? Weil ich finde, wenn man wie ein Verständnis entwickelt für das Geschöpf, das man hier hat geschenkt bekommen hat, warum das es eben noch nicht weiss, wenn Tag und wenn Nacht ist, dann gelingt es ihm viel, viel besser, die schlaflose Nacht oder die unterbrochene Nacht mit Schlaf können, zu handeln.
Ja. Ja, ja, genau. Wissen ist extrem wichtig.
Ja.
Oder? Ja. Verständnis
Wissen eben auch. Wissen ist extrem wichtig, ja.
Punkt der Schlafbiologie.
Ja. Ja. Ich bin also tatsächlich mal in ein Wochenbett und das Bärli, wir, die sind am Tag vorher heim und ich bin am Tag nachher auf den ersten Besuch. Und sie haben mir gesagt, ich habe sie vorher nicht kennengelernt gehabt. Und es also ist schon länger her, schon über 10 Jahre her. Und sie haben mir gesagt, sie haben eine Nacht im Spital angerufen, weil ihr Baby in der Nacht wach war. Und sie haben wirklich nicht gewusst, dass Babys nicht durchschlafen. Das ist anspruchsvoll.
Ja.
Für die werdenden Eltern, wenn du keine Ahnung hast, auf was du dich einlässt, konkret.
Ja. Ja.
Weil Schlafentzug ist wirklich Folter, das weiss man. Und viele junge Eltern ist das Thema Schlaf ist das Hauptthema, weil sie wirklich einfach müde sein.
Ja.
Und wie wir es vorhin schon gesagt haben, wenn man müde ist, muss man nicht gleich viel verleiden. Und ich finde, dort ist Information ganz, ganz wichtig. Informiert euch über den Schlaf informieren vom Baby, wie der Schlafrhythmus ist oder eben nicht ist, dass ihr euch ein bisschen auf das vorbereiten könnt. Mhm. Also ja, man kann sich ja nicht auf einen Schlafentzug vorbereiten,
nee, aber
das Verständnis ist schon. Und ich finde, wenn wir uns irgendein neues technisches Gerät suchen, dann tun wir ja auch. Also ja, nein, wirklich, du lachst jetzt.
Das nein, gehört noch nicht. Vergleich.
Aber oder,
super Vergleich.
Ein neuer Backofen. Ja, der wollte ja auch wissen, wie kann ich das Beste aus diesem Cape rausholen. Lesen alles, wie ich ihn timern kann, was er alles für Möglichkeiten hat. Oder wie ich ihn überhaupt anlasse.
Ja.
Und wieder abstellen. Ja. Und ich finde, es ist, dass man dort wirklich ein bisschen Infos hat. Was durchschlafen heisst bei einem Baby.
Ja.
Durchschlafen redet man von 6 Stunden. Also du korrigierst mich, wenn ich es nicht richtig sage. Durchschlafen sind 6 Stunden. Durchschlafen sind nicht 9 bis 10 Stunden von einem Baby. Eben, der Tag-Nacht-Rhythmus nicht wissen, die ersten 3 Monate. Und dort tue ich als Hebamme natürlich sehr gerne im Wochenbett auch noch ein bisschen Infos vermitteln. Wie können wir das Baby unterstützen, dass es zur Ruhe finden kann in der Nacht.
Ja. Was empfiehlst du denn? Also ab welcher Zeit hast du das Gefühl, kann man ein bisschen anfangen mit dem Baby, ja, oder das Baby unterstützen, in so einen Rhythmus reinzukommen?
Ich finde, die ersten 2-3 Wochen muss man wirklich einfach mal das Baby kennenlernen dürfen. Schauen, wann ist es wach, wie ist es wach. Ist es wach und rennt nur, ist es wach und also die Wachzeiten, die ersten 2 Wochen sind ja wahnsinnig wenig. Also das Baby kann ja problemlos bis 20, 22 Stunden einfach schlafen und einfach zum Stillen wach sein. Und dann gibt es aber halt Babys, die wirklich vor dem und nach dem Stillen immer fest müssen rennen, vieles müssen verarbeiten, das haben wir ja glaube ich schon angeschaut. Ja. Viel Nähe brauchen,
dass sie sich einfach wieder ein bisschen beruhigen können.
Und dann gibt es Babys, die sich einfach melden zum Trinken. Oder wo man muss wecken, dass sie überhaupt merken, dass sie vielleicht mal trinken sollten. Mhm. Genau.
Und mit dem Kennenlernen ist ja auch die Anzeichen. Oder wenn ist ein Baby müde? Wie tut es, wenn es müde ist? Wie tut es, wenn es erwacht? All das.
Ja, genau.
Oder ein bisschen die Sprache, oder? Genau. Die Mimik kennenlernen vom eigenen Kind.
Und es ist ja sehr spannend. Babys, die gestillt sind, weiss man, dass das Hormon der Frau sich so fest aufs Baby einlässt. Die Empfehlung ist ja, dass das Baby bei einem im Zimmer schläft. Nicht im gleichen Bett, aber in einem Beistellbett. Das ist wirklich im Moment die Empfehlung. Und meistens erwachen die Frauen ein bisschen vorher. Das hat man in Studien gesehen, bevor das Kind trinken will. Es gibt Kinder, die erwachen und schreien wie im Spiess. Aber die meisten Kinder tun schon so etwas herumnürzeln. Strecken und recken sich ein bisschen mit den Lippen und schon so ein schlecken. Die Frauen erwachen und können sich wieder auf einladen. Mein Baby hat jetzt gerade Hunger. Es kann gestillt werden. Und nachher wäre das Ziel, dass beide wieder weiterschlafen können.
Ja.
Ja. Und dort geht es ja einfach darum, eben die erste Zeit das Baby und sich selber dort in diesem Prozess kennenzulernen und so ein bisschen zu merken, die Babys haben von sich aus meistens, in den allermeisten Fällen haben die meisten Babys keinen Rhythmus. Und nachher gibt es ganz verschiedene Einstellungen zu Kindererziehung und wie man will, mit Kindern unterwegs sein. Ich finde, man darf ein bisschen fein steuern, wenn man merkt, dass das Kind mithelfen kann. Ich finde, man darf so nach 3-4 Wochen habe ich angefangen, meine Kinder zum Beispiel einfach zu bischeln. Ganz konkret, am Abend mache ich bischeln, einfach zusammen auf dem Wickeltisch schätzeln. Ich habe zum Beispiel aber die Füße massiert mit einem so ein bisschen Öl, das einfach wohlreichend ist. Und habe einfach dort mit ihnen geredet und geläudert. Und sie schauen einem ja an. Und habe bewusst das Pyjama angezogen.
So ein bisschen ein Abendritual gestartet.
Ja, genau. Ja. Das habe ich dann ohne viel Fachwissen einfach so gemacht. Und nachher sie gestillt. Und dann immer wieder probiert, müde, aber wach ins Beistellbett zu legen.
Mhm.
Und dann gibt es Kinder, die wirklich einfach mit der Zeit so lernen, das ist wunderbar, dort ist es mir wohl, das ist mein Nestchen, dort kann ich einfüßeln. Und dann gibt es Kinder, die das gar nicht können. Klar, wo man muss liebevoll umtragen, bis sie den Rang finden. Jetzt die Schlafausbildung, die du und ich gemacht haben, bei Bianca Niermann, ist so die Empfehlung ab 3 Monaten, dass man Kind am Abend, bei der letzten Stillmahlzeit oder bei der letzten Shoppenmahlzeit, an einem Ort ernährt, der nichts mit Schlaf zu tun hat. Also, dass man ab 3 Monaten, wenn die 3 Monate verstrichen sind, dass man das Kind eben bischelt und eben so ein kleines Abendritual einführt. Ja, das kann dann bei euch aussehen, wie es aussieht. Mhm. Da gibt es ja jenste Möglichkeiten von einfach noch ein bisschen zusammen schmüseln, Zeit zusammen verbringen, mit der Zeit vielleicht ein Büchlein schauen, was auch immer. Eben eine liebevolle Massage.
Einfach fixe Zeiten zum Gleichen.
Genau.
Also das ist auch etwas sehr Wichtiges.
Kinder brauchen Struktur.
Ja.
Kinder sind total auf Struktur angewiesen. Und wir als Eltern müssen ihnen die Struktur geben. Sie selber können sich diese Struktur nicht geben. Aber für das Thema Schlaf ist Struktur henne wichtig. Und wir haben ja beide in diesem Kurs gelernt, eine halbe Stunde ein jähriges Kind früher oder später am Morgen aus dem Bett nehmen, ist ein Jetlag. Ist ein Jetlag für ein Kind.
Mhm.
Also ich bin dort gehockt wie geklappt und dachte, was, nur eine halbe Stunde? Mhm. Und ich meine, ich bin einmal von Amerika zurückgekommen, ich hatte einen Hardcore-Jetlag gehabt. Ich dachte, ja, das Hebamme ist das kein Problem. Ich meine, ich bin mir das gewohnt, Tag und Nacht zu arbeiten. Ich habe also wirklich die 8 Stunden Zeitunterschied, habe ich 8 Nächte gebraucht, wo ich in der Nacht konnte aufstehen und essen und bis ich einigermaßen bei umgestellt war. Und wenn man die Info hat, dass man weiss, dass ein jähriges Kind eine halbe Stunde wie ein Jetlag bedeutet, dann hält man sich, glaube ich, als Eltern vielleicht sehr gerne daran, dass man am Kind die Struktur gibt.
Ja.
Wenn das Thema Schlafen ein grosses Thema ist.
Genau. Ja. Und da tue ich jetzt schon ein bisschen vorgreifen. In der nächsten Folge habe ich mich mit Michelle unterhalten, die wirklich auch Schlafberaterin ist. Und genau solche Themen haben wir dann auch angeschaut. So ab 6 Monaten, wie kann man das Kind unterstützen? Ja. Was bedeutet eben so ein Jetlag? Und dass man nicht eben morgen noch ein bisschen schätzeln und bleiben liegen und vielleicht noch mal eindösen kann. Sondern ja, wie die Wichtigkeit eben auch dort von dieser Struktur.
Genau. Gehen wir jetzt nicht auf der Seite, gehe ich wirklich zurück zu ab 3 Monaten.
Genau.
Oder eben, ich finde eben, Bischelen und für die Nacht wegmachen kann man schon
das vorher. Das kann man viel früher.
Das kann man schon viel früher. Und, aber eben spätestens nach dem abgeschlossenen 3. Monat wirklich das Kind näher an einem neutralen Ort stillen oder schöppeln.
Ja.
Also ich sage meinen Frauen immer, was tue ich meinem Kind für ein Bild zeichnen beim Einschlafen? So ein Einschlafbild. Und wenn ich meinem Kind immer das Bild zeichne, du darfst bei mir im Bett liegen, du darfst stillen und nuckeln an meiner Brust, du darfst in meinen Haaren krebeln, bis du tief eingeschlafen bist, dann erwachen ja die Kinder laut ihrem Schlafrhythmus, sie tauchen ab in Tiefschlaf und dann gehen sie die Schlafstege wieder rauf und alle 1,5 Stunden unsere Hurti bei dieser Schlafstege wie Hurti Kellerstege auf. So.
Genau.
Also Türen auf, erwachen kurz. Und wenn man dann in ein Schlafbild zeichnet hat von also, ich brauche eine Brust von Mama, ich muss ganz lange in ein Haar krebeln, ich muss meine Nuscheli fix bei mir haben, dann ist das Schlafbild, das ihr mit eurem Kind zeichnet. Wenn man das will, ist das völlig okay. Das tue ich nicht kritisieren, überhaupt nicht. Aber wenn man merkt, hey, das ist etwas, was mich nervös macht, das halte ich fast nicht aus. Das ist eine Einschlafbegleitung, die mich auf Dauer sehr, sehr schlucht. Dann lohnt sich das Kind an einem neutralen Ort stillen, wo man ein anderes Einschlafbild zeichnet. Und dann wäre eben zum Beispiel ein Einschlafbild auf dem Sofa oder in einem Zimmer, auf einem Stuhl, stillen und das Kind wach, aber müde ab der Brust nehmen. Das kann man die ersten 3 Monate nicht.
Nein.
Die Kinder schlafen dann regelmässig an der Brust ein. Sie sind einfach auch noch Babys. Das dürfen sie. Das ist nicht die Frage. Aber dann, wenn sie langsam älter werden, dass man sie wie wach, aber müde ab der Brust nimmt, das Ganze bischeln, schätzeln, hat schon vorher stattgefunden, die 1-zu-1-Zeit, dass man noch ein bisschen das Herz füllen kann mit Liebe. Das findet vorher statt und dann das Kind wach, aber müde ins Bett legen. So das Kind. Man kann dann auch dort noch einfach am Bettrand hocken oder dabei sein, bis es tief schläft. Ich habe dann bei meinen Kindern angefangen zu sagen, hey, ich bin da, du weißt, dass ich da bin, ich lasse die Türen einen Spalt offen, ich höre dich, wenn du mich brauchst, musst du rufen, ich komme sofort schauen. Die Kinder brauchen ja die Verlässlichkeit, dass wir schauen können.
Genau, das können sie ab 6 Monaten auch wirklich.
Ja, und dass wir wirklich für sie da sind, dass sie das wissen. Und ich habe dann zum Beispiel bei meinen Kindern gesehen, die waren aber noch relativ lang wach und haben ein bisschen vor sich hergeplebelt und sich noch ein bisschen hin und her gedreht. Und plötzlich haben sie geschlafen. Und wenn wir es aber nie probieren und unseren Kindern probieren zu schauen, wie sie von der Entwicklung unterwegs sind und ob sie das vielleicht eben sogar selber können und mit ihnen ein aufwendiges Einschlafbild zeichnen, dann werden sie noch ganz, ganz lange das Einschlafbild brauchen. Und ich hatte eine ganz spannende Mama. Das zweite Kind, dann hat sie mir wirklich verzweifelt angerufen, hat sie gesagt, weisst, meine Mann ist Polizist, ich bin fast jeden Abend alleine. Jetzt tue ich ihn immer in Schlafstille. Dann habe ich gesagt, ich verstehe, Entschuldigung, das Kind ist auch schon ein bisschen, eben, über 3 Monate gewesen, habe ich gesagt, ich verstehe, dass das die einfachste Variante ist. Aber vielleicht willst du jetzt gleich heute 2-3 Wochen durchbeissen und deinem Bub ein anderes Einschlafbild zeichnen, mit ihm zusammen. Eines, was für euch beide stimmt, so dass du nicht jeden Abend nachher fast 2 Stunden nur mit ihm dran bist,
dass er jedes Mal in den Schlaf gestillt werden kann. Sobald du vom Bett aufstehst, erwacht er wieder, rankt er wieder, will wieder gestillt werden. So, dass du, dass dir zusammen ein anderes Bild habt vom Einschlafen. So, dass du auch die Abende besser über die Runde bringst und dann auch die Nacht.
Ja, mit zweitem Kind, oder?
Ja.
Genau.
Leuchtet das so ein bisschen ein?
Ich glaube, dort ist auch noch mal wichtig zu sagen, dass es mit dem Kind zusammen ist. Es ist nicht das Kind einfach allein lassen.
Nein.
Es ist wirklich ein Training. Man, oder ein Training. Es ist auch nicht
Training.
Das richtige Wort. Es ist wirklich eine Begleitung von einem Kind. Es geht dort wirklich darum, so wie es schön ist, mit einem Einschlafbild zeichnen, das mir Nacht auch wieder mag abrufen mag. Weil eben die zwei Stunden auf einem Ball rumhüpfen, das geht auf die Länge nicht. Das ist etwas, was dann auch Unterstützung braucht, dass man das wieder loswerden kann. Und gleich auch zu wissen, ich habe vier Kinder, ich habe bei allen so, das probiert einzufädeln und jedes hat völlig anders. Wir können mit dem umgehen oder hat mehr Zeit gebraucht, weniger Zeit gebraucht. Das ist einfach, jedes Kind ist wieder anders.
Total.
Ob es mehr Verlässlichkeit braucht, länger Zeit zum Einschlafen, dass man dort auch weiss, bei einem zweiten, dritten, es kann nochmal ganz eine andere Einschlafgeschichte werden.
Genau. Genau.
Man muss auch nicht die wiederholen, die man vielleicht beim ersten hatte, oder?
Nein. Und gleich denke ich, Struktur ist hilfreich.
Ganz wichtig, ja.
Und das ist ja auch bei einem zweiten, dritten einfacher. Ja. Man lebt ja schon viel strukturierter, weil man ja schon ein Kind hat, das man eh bischelt, die Zähne putzt und dann ins Bett tut.
Ja.
Dann läuft ja das Baby mit der Zeit einfach wie auch mit und hat die Struktur von, aha, dann essen wir die Nacht, dann wird bischelt, dann wird noch geschätzelt, so.
Ich finde so etwas auch schön. Das ist auch so ein Teil des Familienwerdens. Oder? Man darf die eigenen Normen, Werte mitgeben, plus eben auch Ritual. Und so Einschlafritual ist schon etwas sehr Wichtiges.
Und es ist auch für das Kind auch ganz, ganz ein wichtiger Schritt in das Vertrauen einschlafen. Also Einschlafen ist ja so viel loslassen, nichts mehr im Griff haben. Also, ja, man ist sich nicht mehr bewusst und das ist für Kinder ein schwieriger, also ich glaube, das ist für viele Kinder sehr anspruchsvoll. Ja. Und gleich denke ich, darf man dort achtsam unterwegs sein und sich ein bisschen überlegen als Eltern, was wollen wir denn alles? Also, wenn mein Sohn auswärts geschlafen hat, habe ich einfach gewusst, er braucht einen Nuki, mehr nicht. Und wenn du dich an 1000 Stofftierchen gewohnst und Nuscheli und nachher fällt mal eins und das Kind kann wegen dem nicht schlafen, finde ich es darum schon auch anspruchsvoll. Wenn man das will, ist das immer etwas anderes.
Ja.
Aber dass man dort wie auch ein bisschen achtsam unterwegs ist.
Schau, das braucht es dann wirklich.
Ja, ja. So, für zum Baby zurückzukommen, dort tut euch die Hebamme dann sicher auch noch über Schlafen vom Baby, also die Sicherheit beim Schlafen vom Baby darauf hinweisen. Das ist halt mit dem Thema plötzlicher Kindstod verlinkt. Ich spreche in jedem Wochenbett mit ihnen die Punkte besprechen. Was ist eine sichere Schlafumgebung? Nicht rauchen im Zimmer, also möglichst halt auch in der ganzen Wohnung nicht rauchen. Keine Kopfbedeckung mehr. Das Kind schwitzt noch nicht am Körper wie wir. Sie geben die Hitze über den Kopf ab. Es darf frisch sein, mit frischer Luft, dort, wo das Baby schläft. Das Baby nicht beim Radiator und nicht beim Durchzug haben. Aber es darf wirklich 18 bis 20 Grad sein. Heute ist die Empfehlung, dass man mit Schlafsäckchen arbeitet, dass kein Duvet über den Kopf geht, dass man eben möglichst nicht Blüstierchen und Sachen im Bett hat, die könnten, die Atmung verhindern oder einengen. Und Rückenlage beim Schlafen.
Dort ist ja schon so, sobald sie sich näher selber drehen können, ist es etwas anderes, oder?
Ja. Also ich bin nie aufgestanden und habe mein Kind wieder zurück auf den Rücken gelegt. Ja. Also, wenn sie selber sich auf den Bauch drehen können, dann entscheiden sie sich, mit ihrem Körper auf dem Bauch zu schlafen.
Genau.
Dann, also, das hat jetzt aber auch noch nie gehört, dass man das müsste.
Es ist einfach, kann eine Angst sein.
Ja, oder? Es ist, ja.
Dass mein Kind sich jetzt auf den Bauch dreht und eigentlich sollte auf dem Rücken schlafen.
Und ich habe, meine Kinder haben sehr gerne auf dem Bauch geschlafen. Als Fachperson darf ich das wirklich nicht empfehlen. Also Bauchlage einfach durch den Tag, wenn ihr um den Weg seid, darf das Kind immer wieder mal auf dem Bauch sein, dass es so lernt, den Kopf drehen, dass es so von Kopfform her sich gut entwickeln kann. Es darf dann auch auf der Seite sein. Und einfach zum Schlafen gehört es auf den Rücken.
Genau.
Ja.
Das sind die wichtigsten Punkte.
Das ist die Empfehlung. Ja. Ja, ich glaube, wir genau. haben keine vergessen.
Mhm. Genau. Ja, ich glaube, wir haben sehr ausführlich über Schlaf geredet. Zuerst die Entspannung von Mama angeschaut und jetzt auch den Schlaf vom Kind ein bisschen näher betrachtet. Hast du noch eine Anmerkung, Corinna, oder etwas, was dir sehr wichtig ist?
Mir ist wichtig, dass wir wirklich ein Nestchen für unsere Babys schaffen. Dass sie wirklich genestet sind und dann können sie einfach auch entspannter sein. Und ich glaube, es hat schon, wenn wir als Eltern Entspannung in die Wochenbettzeit irgendwie reinbringen können, uns eben vorher halt so organisieren. Ich finde es auch wunderbar, wenn es so Essensdienste gibt von Freunden, die einfach das Mittagessen vor die Tür stellen, dass sich die Frauen nicht noch um das müssen kümmern müssen. Ja. Ich glaube, je mehr Entspannung, dass die Eltern reinbringen können, gelingt es auch einem Baby, sich bei den Eltern so zu entspannen.
Mitzuregulieren.
Dass es wirklich eine ruhige Zeit, möglichst eine ruhige Zeit geben kann. Und das haben wir halt schon, das haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon angeschaut. Das ist das Einzige, also für mich etwas vom Positiven an dieser Corona-Zeit. Die Frauen haben keinen Besuch dürfen haben. Und dadurch haben sie sich viel mehr können achtsam um sich und ums Baby kümmern. Und viele Frauen behalten das heute bei, dass sie wirklich viel weniger Besuch haben in der ersten Zeit, weil sie einfach merken, aha, es ist wohltuend, wenn ich mich um mich und um mein Baby kümmern kann.
Schön. Merci vielmals. Ich glaube, der Hund auch nicht
mehr. Danke, Corinna, für deine Ausführungen.
Sehr gerne.
Wenn du als Zuhörer oder Zuhörerin jetzt noch Fragen hast oder etwas unklar ist, melde dich gerne bei uns oder schau mit deinem Betreuungsteam. Und sonst freuen wir uns wirklich sehr über jedes Weitervermitteln oder unsere Sterne, die du uns kannst geben kannst. Wir wünschen dir eine ganz gute Zeit und bis nächste Woche zur nächsten Episode.